Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, die heiligen drei Könige als Kindergeschichte. So wird das Evangelium des Epiphaniastages am liebsten erzählt und ausgedeutet. Es ist die letzte biblische Geschichte im Weihnachtszyklus, die auch öffentlich aufgeführt wird. Jahr für Jahr ziehen Kinder durch die Straßen, singen, mehr oder weniger begeistert, und sammeln für den guten Zweck, in diesem Jahr für Kinderrechte weltweit. Und mittlerweile sind auch Königinnen zu finden unter den sogenannten Sternsingern. Manchmal stehen sie im Prinzessinnenkostüm von Fasching, neben dem König aus Afrika, der sich seine Haut nicht mehr dunkel anmalen muss. Wunderbare Diversität, ausdeutend die Legende von den diversen Herkunftsländern der Magier aus dem Osten, über deren Zahl sich die Bibel genauso ausschweigt wie über ihre royalen Stammbäume. Sterndeuter werden gemeint sein, mit dem griechischen Wort Magoi, das da im Urtext steht. Sie, also die Kinder heute, gehen von Haus zu Haus und wurden heute auch vom Bundespräsidenten und dem regierenden Bürgermeister empfangen. Morgen haben sie sich im Kanzleramt angesagt. Dann bringen sie den Segen. 20 CMB 25 über den Haustüren an, was natürlich nicht heißt Kaspar, Melchior und Balthasar, sondern Christus Mansionem Benedicat, lateinisch für Christus segne dieses Haus. Christus segne dieses Haus auch in diesem Jahr 2025. Ich frage mich gerade, warum wir das nicht über unserer Tür anbringen in diesem Jahr. Vielleicht machen wir das morgen. Wie schön, denken dann viele Erwachsene, wenn es an ihren Türen geklingelt hat und sie die Weihnachtslieder gehört haben und den Segensspruch über der Tür finden. Wie schön, denken sie dann, und greifen tief in den Geldbeutel und tief in die Bonbon-Büchse, die man natürlich auch parat haben muss, wenn die Sternsinger kommen. Diese schöne, aber doch ein wenig harmlose Reduktion der Erzählung im Matthäusevangelium, die auch wir eben gerade mit dem Einzug der heiligen drei Könige nachgespielt haben, die verbirgt natürlich geschickt die eigentliche Pointe der Geschichte, einer Geschichte nämlich von Macht, von Irrtümern und von tödlichen Intrigen. Sie nimmt eine zentrale Botschaft Jesu von Nazareth vorweg, Jesu Kritik an irdischen Machtansprüchen. Aber dazu muss die Geschichte, obwohl wir sie eben gehört haben, noch einmal nacherzählt werden, und zwar über ihr liturgisches Ende hinaus und unter Hinzufügung von einigen historischen Fakten. Vielleicht war ihre Entdeckung zufällig. Wahrscheinlicher eher das Ergebnis jahrelanger Forschungen. Ob sie ihre heiligen Bücher konsultiert oder Karten des Sternenhimmels studiert haben, ist nicht überliefert. Auch nicht, ob sie gemeinsam ausgezogen sind oder ob sie aus verschiedenen Städten, Gegenden stammten und sich auf dem Weg erst begegnet sind. Die fromme Legendenbildung erzählt später von vielen, von Königen exotischer Reiche, von weisen Männern, diesmal nicht von weißen Männern, von Zauberern auch oder Religionsgelehrten. Mal sind es drei, aus der Anzahl der Geschenke gefolgert, mal sind es sieben. Und in einer Legende sind es sogar 24. Und dann gibt es, wie Sie vielleicht wissen, noch den vierten König. Sicher ist im Reich der Frömmigkeit jedenfalls eins, denn das steht in der Bibel. Die Magier aus dem Osten entdeckten einen neuen Stern. Von einem Kometenschweif wiederum ist nicht die Rede. Der Astrophysiker Christian Theiss bezweifelt, dass es sich überhaupt um einen Kometen gehandelt habe. Der Halley'sche Komet, der immer wieder ins Spiel gebracht wurde, sei 12 vor Christus gesehen worden. Zu früh für die Geburt Jesu. Außerdem berichtet die Bibel gar nichts davon, dass die Hirten auf den Feldern, dass Maria und Josef oder gar Herodes in seinem Palast, die Stadt Jerusalem, diesen Kometen, der ein mächtiges Ereignis war, gesehen hätten. Theiss meint, sieht man diesen Stern mit den Augen der damaligen Astrologen an, dann kommt nur eine Konstellation von Jupiter und Mond in Frage, wobei der Mond den Jupiter bedeckt hat. Und dieses Phänomen galt in der Antike als überaus günstiges Horoskop. Aber das nur nebenbei. Östliche Weisheit also entdeckte den Stern. Und Weise aus dem Osten machten sich auf ins Heilige Land. Mit großer Selbstverständlichkeit suchten sie den neugeborenen König der Juden, dessen Stern sie aufgehen sahen, im Palast. Natürlich, im Machtzentrum. Wo denn sonst? Sie werden beim aktuellen König von Juda und Israel vorstellig, Herodes dem Großen, von Roms Gnaden König über ein recht multireligiöses und multiethnisches Gebiet. Dummerweise waren seine beiden Söhne, Alexander und Aristobulos, gerade von einem römischen Gericht zum Tode verurteilt worden, obwohl er sie zu Thronfolgern hatte erziehen lassen. Dem König gingen also die Nachfolger aus. Und in dieser prekären Situation setzt der Besuch der Weisen aus dem Osten eine Mechanik der Macht in Gang. Was kommt, wäre der Netflix-Serie House of Cards durchaus ebenbürtig. Herodes hört das Anliegen und reagiert vorhersehbar mit Einflussangst. König der Juden. Das kann nur ein Konkurrent sein, der ausgeschaltet werden muss. Putschverdacht liegt plötzlich über dem Kabinett und der Stadt. Herodes ruft nach externen Schriftgelehrten. Die finden in den großen prophetischen Überlieferungen Israels Hinweise auf einen Säugling, der in Bethlehem geboren werden sollte und dem Herrschaftsansprüche zugesprochen werden. Dorthin schickt also Herodes die Weisen aus dem Osten. Und wenn ihr es findet, sagt er, dann sagt es mir wieder, damit ich auch hingehe und es anbete. Die Lüge im Gesicht des Machthabers wird nur mühsam zu übersehen sein. Anbeten, ermorden will er das Kind. Und hier setzt die Kette der Widersprüche gegen irdische Machtansprüche ein, die dem Matthäus so wichtig war, der diese Geschichte erzählt hat. Gott nämlich befiehlt den Weisen, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, nachdem sie das Kind gefunden hatten. Sie ziehen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ende der Perikope für heute, aber nicht das Ende der Geschichte und der Anfang der weiteren Verwicklungen. Denn die Macht gibt sich nicht zufrieden mit einer Niederlage. Kann Herodes der Große den kleinen Konkurrenten schon nicht identifizieren? Dann lässt der statt seiner eben gleich alle neugeborenen Jungen in Bethlehem töten. Ein Massaker, das als Teil der Weihnachtsgeschichte gern überlesen wird. Denn seichte Unterhaltung ist diese Szene nicht. Jesus entgeht dem Morden nur, weil Gott auch Josef im Traum erscheint. Die heilige Familie flieht. Josef wird ja oft genug, auch im Berliner Weihnachtsspiel, als bisschen ahnungslose Randfigur dargestellt. Dabei wird der junge Vater nun schon zum zweiten Mal zum Retter des Weltenretters. Das erste Mal, als er trotz seiner Bedenken zur schwangeren Maria steht. Und nun das zweite Mal, als er die Familie als politische Flüchtlinge ins sichere Ägypten schleust, wo sie bleiben, bis sie vom Tod des Massenmörders hören. Herodes hat seinen Genozid nicht lange überlebt. Er starb im Jahr 6 vor Christi Geburt, ohne seine Nachfolge sichern zu können. Der römische Kaiser teilte sein Reich in 3 Teile auf. Liebe Gemeinde, in gewisser Weise variiert Matthäus hier erzählerisch ein Thema, das Lukas in seinem Evangelium poetisch darstellt: die Umkehr der Verhältnisse, der Triumph der Ohnmacht über die Macht. Aber was man ein Gedicht wie das Magnificat eines ist niemals fragen würde, das fragt man natürlich eine Erzählung sofort. Und? War es so oder nicht? Also die Historikerinnen und Historiker unter euch oder in euch mögen sagen, sehr wahrscheinlich war es nicht so. Es gibt nur eine einzige außerbiblische Anspielung darauf, dass Herodes diesen Massenmord begangen hat. Und die ist schon aus dem 5. Jahrhundert und die Quelle ist ziemlich fragwürdig. Die Geschichte fehlt aber überall dort, wo man sie unbedingt erwarten würde, nämlich in den römischen und jüdischen Geschichtsbüchern der Zeit. Und die Geschichte setzt voraus, dass Jesus tatsächlich in Bethlehem geboren wurde und nicht in Nazareth, was manche Theologen heutzutage behaupten. Wenn Sie mich fragen, mit Gründen behaupten. Aber wie dem auch sei, wenn es tatsächlich nicht so gewesen sein sollte, dann ist die Geschichte mit dem Stern und den Königen und dem Herodes und dem Massenmord doch in einem anderen Sinn wahr. Aber wenn wir diese Wahrheit wahrhaftig annehmen und weitererzählen wollen, dann gehört eben auch dazu, die Zweifel an der Tatsächlichkeit dieser Geschichte nicht zu unterdrücken. Wahr ist nämlich, Jesus wurde verfolgt, weil man ihm Machtansprüche unterstellte. Die religiöse Elite warf ihm vor, sich anzumaßen, Gottes Sohn zu sein. Die politischen Machthaber warfen ihm vor, eine Rebellion gegen Rom anzuzetteln. Und es hat Jesus nicht geholfen, dass er in religiöser und in politischer Hinsicht darauf bestand, sein Reich sei nicht von dieser Welt. Jesus hat für sich keine Macht beansprucht. Er hat keine Engelslegionen zu seiner Verteidigung herbeigerufen. Er hat keinen Aufstand angeführt. Er hat sogar dazu geraten, dem Kaiser das Seine zu geben, so wie Gott das Seine zu geben sei. Jesus hat keine Manifeste verfasst und keine Organisation aufgebaut, auch wenn manche das behaupten. Jesus hat keine Macht für sich beansprucht. Niemals. Und doch wurde ihm Macht zugesprochen. Ein römischer Hauptmann hielt ihn für fähig, seinen Knecht zu heilen. Einer der Delinquenten, die neben ihm am Kreuz hingen, war sich sicher, dass Jesus über ein jenseitiges Reich gebiete und bat ihn, an ihn zu denken, wenn er dort sei. Und es dauerte nicht lange, dass die werdende Kirche ihm, dem Auferstandenen, den Grund aller Herrschaft im Himmel und auf Erden zuerkannte. Jesus hat keine Macht beansprucht. Aber Jesus Christus wird Macht zugesprochen von denen, die an ihn glauben. Bis heute beten unzählige zu ihm um Hilfe, um Schutz, um Orientierung. Und diese Hoffnung, ein kleines Kind, ein Hingerichteter, könnte die Welt retten. Nein, habe die Welt gerettet. Diese Hoffnung ist nicht tot zu kriegen. Durch keinen Herodes, durch keinen Augustus, durch keinen Pilatus und durch sonst auch niemand. Denn so durchkreuzt Gott selbst alle irdischen Machtansprüche. Obwohl der Bundespräsident und der Regierende ahnen, wen sie da heute zu Besuch hatten. Schöner Brauch, das Sternsingen, ja. Und ich bin ein bisschen neidisch auf unsere katholischen Geschwister in dieser Hinsicht. Zumal es einem wirklich guten Zweck dient. Aber mit dem 20 CMB 25 leuchtet nun auch über Schloss Bellevue und über dem Roten Rathaus der Name dessen, der alle irdischen Machtansprüche relativiert. Nicht nur in Wahljahren. Der Name, der sich querstellt gegen alle, die den eigenen Namen in großen Lettern über hohe Häuser schreiben und am liebsten auch über die Verfassung kleben würden. Dass in diesem ohnmächtigen Kind in der Krippe das Heil der Welt beschlossen liegt, war schon damals nicht zu sehen und schwer zu glauben. Und genauso wenig, dass dieses Heil der Welt sich nicht mit Geld und Waffen durchsetzt, sondern dadurch, dass unzählige Menschen sich auf den Weg machen, seinem Stern folgen. Und so neigen sich am Ende der Geschichte Ost und West und Nord und Süd auch vor dieser verborgenen Weisheit Gottes. Und so erzählt am Ende auch die komplexe Geschichte von den heiligen drei Königen, vom Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft und unsere Sinne und Herzen trotzdem bewahrt. Im Namen Jesu Christi. Amen.